Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Du wolltest ja mal wissen,
warte mal, wie wir uns kennen. Ich hole jetzt mal einen Schluck Wein. Ich schenke dir einen, ja. Das ist einer übrigens, den ich jetzt hier wieder entdecke, den ich bisher nur in Italien gekriegt habe. Der kommt aus meiner Gegend, wo ich da bin, der kommt da aus Lazio. Also ich finde den sehr lecker. Prost, mein Lieber. Ich
hoffe, er wollte wissen, wo wir uns überhaupt kennengelernt
genau, haben. Kennengelernt haben wir uns meiner Meinung nach an der FU. Und zwar in der Mensa.
Das kann sein.
Sag mir.
Sie trafen sich Anfang der 1960er Jahre in West-Berlin. Hans-Christoph Buch, Diplomatensohn aus Bonn, und Peter Schneider, Abkömmling eines Dirigenten aus Königsberg. Schneider wurde zu einem Wortführer der außerparlamentarischen Opposition. Buch war jüngstes Mitglied der Gruppe 47. 60 Jahre später treffen sich die beiden wieder, als etablierte Schriftsteller und Essayisten, die bis heute eine Freundschaft verbindet. In drei Gesprächen um einen Wohnzimmertisch in Berlin-Charlottenburg werfen sie einen Blick zurück. Auf die Geschichte der Bundesrepublik, auf ihre Rolle als Literaten in der Öffentlichkeit, als zeitkritische politische Denker und auf eigene Irrtümer und Irrwege.
Der lange Weg zur Wahrheit. Hans-Christoph Buch und Peter Schneider über 6 Jahrzehnte Literatur und Politik. Von Cornelius Wüllenkämper.
Wann bist du denn überhaupt nach Berlin gekommen?
63. Du warst schon da.
Und ich war 62 gekommen. Also ich glaube doch, dass das Erste war in der Mensa, und da weiß ich noch, da saß du zusammen mit dem Delius, und das waren die beiden, auf die ich neidisch war, weil ich war zwar schon älter als die beiden, aber die beiden hatten schon Bücher veröffentlicht. Ja.
Ihr habt euch also etwa 63...
Wir waren nicht so eng befreundet damals. Ich habe ihn manchmal gesehen in einem Lokal, da tauchtest du nachts auf. Es war ja, gab ja keine Sperrstunde mit der Marianne Herzog. Da hattest du so eine Art Lammfellmantel, das war damals noch was Besonderes, so ein Ledermantel, um den ich dich beneidete.
Friedrich Christian Delius macht 1965 mit seinem gesellschaftskritischen Gedichtband Kerbholz auf sich aufmerksam. Später wird er Mitglied der Gruppe 47, Lektor beim linksalternativen Verlag Klaus Wagenbach und Mitbegründer des Rotbuch-Verlags, der sich von Wagenbach abspaltet. Als Autor von Romanen und Erzählungen, in denen es immer wieder um die Zeitgeschichte und vor allem um den sogenannten Deutschen Herbst geht, wird Delius 2011 der Georg-Büchner-Preis verliehen. Marianne Herzog dagegen, Peter Schneiders große Liebe, ist nicht die einzige aus der linken Szene West-Berlins, die später den militanten Weg beschreitet und sich für kurze Zeit der Roten Armee-Fraktion anschließt.
Wo kommt ein Satz her wie der, es ist verboten, in Fahrstühlen zu fahren, in denen das Befahren der Fahrstühle verboten ist. Wo kommt sowas her? Und das haben wir damals aufgespießt und aus diesem Gefühl ist diese ganze Bewegung meiner Meinung nach entstanden. Ich glaube, als wir diese Organisationsfrage angefasst und geklärt haben, war es mit der Rebellion schon vorbei und alles ging nur noch schief.
So ist es, das kann ich bestätigen. Am Anfang war ein Text von Peter Schneider, wir haben Fehler gemacht, eine Rede im Audi Max der Freien Universität. Und ich war dabei, wie er diese Rede tippte. Das machte mich hochnervös. Ich konnte gar nicht
mehr schreiben. Wir wohnen ja zusammen.
Ja, er schrieb immer weiter und weiter, denn wir hatten damals eine Gemeinschaftswohnung und die Tür irgendwie mit Schalldämpfen verbarrikadiert. Aber ich hörte, wie er diese Rede im Nu runtertippte, die dich eigentlich berühmt gemacht hat.
Ja.
Räumen Sie den Kurfürstendamm in Richtung Fasanenstraße.
Aus Wir haben Fehler gemacht Rede von Peter Schneider vor der Vollversammlung aller Fakultäten der Freien Universität Berlin am 5. Mai 1967.
Wir haben in aller Sachlichkeit über den Krieg in Vietnam informiert, obwohl wir erlebt haben, dass wir die unvorstellbarsten Einzelheiten über die amerikanische Politik in Vietnam zitieren können, ohne dass die Fantasie unserer Nachbarn in Gang gekommen wäre. Aber dass wir nur einen Rasen betreten zu brauchen, dessen Betreten verboten ist, um ehrliches, allgemeines und nachhaltiges Grauen zu erregen. Da haben wir gemerkt, dass sich in solchen Verboten die kriminelle Gleichgültigkeit einer ganzen Nation austobt. Da haben wir es endlich gefressen, dass wir gegen den ganzen alten Plunder am sachlichsten argumentieren, wenn wir aufhören zu argumentieren und uns hier in den Hausflur auf den Fußboden setzen. Das wollen wir jetzt tun.
Eigentlich sind da auch viele nicht nur überschätzte Größen, sondern fragwürdige Typen hochzukommen. Ja, also
aus Hans-Christoph Buch, Stillleben mit Totenkopf.
München, den 29. September 1963. Sehr geehrter Herr Buch, falls Sie auf der diesjährigen Tagung der Gruppe 47 sich an den Lesungen beteiligen wollen, sind Sie zu dieser Tagung herzlichst eingeladen. Die Tagung beginnt am 24. Oktober und ist bis zum 28. Oktober. Die Lesungen beginnen am Freitag früh um 10 Uhr. Ort: Saulgau, Württemberg, im Hotel Kleber Post. Sie können sich ein Zimmer direkt im Hotel bestellen. Bitte geben Sie mir aber Bescheid, ob Sie kommen oder nicht. Mit den besten Grüßen bin ich, unbekannterweise, Ihr Hans-Werner Richter.
Ich stelle mir immer vor, wie war das denn für einen, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, gerade Abitur gemacht und du fandst dich dann wieder in einer Gruppe von verehrten Literaten. Wie tritt man da auf? Was ist das für ein Erlebnis?
Naja, ich hatte in Frankreich eine Zeit gelebt und ich wäre gern in Frankreich geblieben. Das war die Zeit der Nouvelle Vague, dieses Films Außer Atem und vieler anderer aufregender Dinge. Und ich las Thomas Mann und dann bekam ich Kafka in die Hand und da war Thomas Mann passé. Und ich habe von meinem ersten selbstverdienten Geld eine Kafka-Gesamtausgabe gekauft, die besitze ich heute noch. Und hab dann unter Kafkas Einfluss auch andere Sätze geschrieben.
Aus Hans-Christoph Buch, Erzählung, 1963.
Er ist für uns wie das Salz in der Suppe. Wir möchten ihn nicht mehr missen. Auch wenn wir oft nicht übel Lust hätten, ihm ein für allemal den dünnen Hals umzudrehen, damit er endlich aufhört mit seinem nicht endenden Schimpfen, Quengeln, Nörgeln, Meckern. Und seine Reden, hier erreicht die Hinterlist die Spitze, enthalten zuweilen sogar Wahrheiten, so dass man sich selbst verleugnen muss, um jeden Anschein von Zustimmung mit ihm zu vermeiden. Dies Verhältnis hat dazu geführt, dass der Kampf erst gar nicht aufgenommen wurde, dass man sich gewöhnen muss an den Messerkitzel unterm Herzen, den man heute, es ist kaum zu glauben, sogar als angenehm empfindet.
Das war auch zum Teil verrückt. Ich habe zum Beispiel so eine Art Gedichte geschrieben und dazu Saxophon gespielt. Das habe ich im Keller, habe ich und dann kam mir ein Text, das habe ich dann überschnitten. Und mit solchem Zeug kam ich zur Gruppe 47 und dachte, das sind ja alles ganz schreckliche Langweiler. Ich hatte aus Unkenntnis.
Hättest du das öffentlich gesagt, dann wärst du heute so berühmt wie Peter Hahn.
Ja, aus Unkenntnis fand ich mich besser und siehe da, der Reicher Nitzki und Walter Jentsch waren entsetzt über meinen Text. Bloch, der Philosoph, der gerade kurz vorher aus dem Osten gekommen war, sagte, sowas gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Und da haben Grass, Enzensberger, Höllerer und andere mich gelobt.
Ein Jahr später begegnen sich Hans-Christoph Buch und Peter Schneider als Stipendiaten im von Walter Höllerer gegründeten Literarischen Kolloquium Berlin am Westberliner Wannsee.
Ich erinnere mich, du warst Stipendiat am Kolloquium.
Ja. Mhm.
Und da saßen wir, lagen wir auf der Wiese. Man konnte damals dann noch baden gehen.
Aber du warst doch bei den Prosaisten, nicht bei den Dramatikern.
Ich war bei den Prosaisten ein halbes Jahr vorher.
Du warst ein halbes Jahr vorher, genau. Ja.
Und da war Fichte und da war Piewit und Born und noch einige andere. Pixel.
Pixel war auch dabei.
Der war auch dabei. Und es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Wobei man dem Höllerer großes Lob spenden muss. Der hat nicht nur gute Leute entdeckt, junge Autoren, die ja kaum was gemacht hatten, sondern der hat uns völlige Freiheit gelassen. Der hat im Gegenteil jeden in seiner Individualität ermuntert und gefördert.
Ohne das war wirklich toll. Der hat auch wirklich, ich habe ironisch gesagt, von den Stückeschreibern, deren Stücke noch nie das Licht der Welt erblickt hatten, war ich der bekannteste. Das heißt, ich habe diese Stücke immer erzählt oder habe Teile davon vorgelesen, aber nie hat ein Theater gespielt und so weiter. Aber das war damals meine Mission, davon war ich überzeugt.
In seinem selbstkritischen Resümee der 68er-Bewegung Rebellion und Wahn erinnert sich Peter Schneider 2008.
Noch im Juni hatte ich einige Theater der Bundesrepublik bereist. Ich hatte Dramaturgen und Intendanten meine Pläne für ein exorzistisches Theater vorgetragen. Damals war ich von der Idee besessen, die Deutschen müssten einmal, mindestens eine Woche lang, schreiend durch die Straßen rennen, bevor sich irgendetwas ändern könnte. Diese Schreiorgie wollte ich im Theater inszenieren.
Literatur als Mission. In der linksaktivistischen Szene West-Berlins verschmelzen literarische und politische Sphären zur Unkenntlichkeit, werden zu zwei Polen, in deren Spannungsfeld sich bewegt, wer öffentliche Aufmerksamkeit sucht. 1969 schreibt Peter Schneider in einem Essay im Kursbuch:
Vor der Zerschlagung des Staatsapparates und der Aneignung der Produktionsmittel durch das Proletariat ist die Kulturrevolution im Spätkapitalismus der Agitator, Propagandist und Organisator der Revolution.
Ich habe an mir selber erlebt, Gott sei Dank habe ich mich dann wieder gefangen, wie schrecklich gerade Intellektuelle sich verirren können. Andere haben das ja viel weiter getrieben und vor allem die, die in den Gruppen waren, ich halte es ja für die größte Gefahr, dieses, was man heute im eigenen Bubble leben oder was man korrekterweise nennen könnte, dieses Gruppendenken, das überall überhand genommen hat.
Wir waren privilegiert. Wir waren westliche Wohlstandskinder, die sogar das Privileg hatten, radikal sein zu dürfen. Mein Vater fand das interessant, wenn er auch nicht einverstanden war. Und der letzte existenzielle Ernst, wo es um Leben und Tod geht oder um Freiheit oder Lager, der blieb uns zum Glück erspart.
Ja, aber da muss ich dir widersprechen oder muss was dazu sagen. Ich habe praktisch die ganze erste Generation der RAF gekannt. Ich kannte die meisten Personen, hatte mit ihnen zu tun. Eine ist eine meiner großen Lieben gewesen. Und ich wurde sehr früh vor die Wahl gestellt, ob ich da mitmache oder nicht. Und ich musste mich dazu verhalten. Und ich war, da muss ich ehrlich sein, gar nicht so weit weg von denen. Ich habe gedacht, die haben doch recht. Die Bourgeoisie, wie wir damals sagten, wird nie freiwillig ihre Bastionen räumen. Am Ende wird das mit Gewalt entschieden, wie wir es aus der Geschichte kennen. Ja, was war meine Antwort? Damals habe ich eindeutig gesagt, ich möchte, wenn es denn soweit ist, der Letzte und nicht der Erste sein, der zum Gewehr greift. Ich war schon im Übermaß radikalisiert.
Wir waren alle erpressbar von der RAF und ich weiß noch, ich sollte nach Stockholm fahren im Auftrag von Grönewold, dem Hausimmobilienmann,
in dessen Haus ich immer noch wohne,
RAF-Anwalt war, und sollte Kontakt aufnehmen mit den Stockholmer Botschaftsbesetzern oder sollte Kassiber dorthin bringen oder irgendwas. Und da habe ich aus Feigheit, aber auch aus irgendeinem Gefühl, dass das nicht in Ordnung ist, Nein gesagt. Und im Übrigen, was mich bewahrt hat vor all diesen blutigen Konsequenzen, auch vor dem ideologischen Warnsystem der K-Gruppen, war die Literatur. Denn wer Kafka liebte oder Goethe, der hatte irgendwie doch eine innere Barriere gegen diese Schwarz-Weiß-Malerei, gegen diese schrecklichen Vereinfachungen. Die Literatur hat uns, glaube ich, alle, nicht nur uns beide, auch andere, bewahrt vor mörderischen Konsequenzen, die Liebe zur Literatur. Ja, wir waren Ideologen, sondern Erzähler.
Man kann aber auch sagen, die Liebe zu den Menschen, Christoph. Also es fängt vor der Literatur an.
Ja.
Denn also ich zum Beispiel, ich habe nie einen Stein auf einen Polizisten geworfen. Ich habe Steine geworfen, aber nie, ich habe in Schaufenster Steine geworfen, damals, wie andere auch, in die Morgenpostfilialen. Aber nie auf einen Polizisten, weil es mir ekelhaft war. Die Vorstellung, dass ich mit meinem Stein wirklich in sein Gesicht treffe, hat mich angewidert. Das wollte ich nicht.
Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh um 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße. Und das Wort zum Montag macht bald blau. Wir müssen hier raus. Die Hölle. Wir leben im Zuchthaus.
Wir müssen über den Appell an den Mut sprechen.
Ja.
Der Mut spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der Mobilisierung. Also wenn ich daran denke, wie das war, als sich ein militanter Arm von der Studentenbewegung abspaltete und sagte, jetzt hilft nur noch Gewalt. Das Argument derer, die es machten, also der Pioniere, war immer, du möchtest doch genau dasselbe tun, aber du hast keinen Mut. Dir fehlt der Mut dazu. Das ist ein unerhört gefährliches Argument.
Ja. Der Mut wurde nur definiert als gegen den Feind. Und der Feind, das waren im Grunde alle, nicht nur der Kapitalismus, nicht nur die Wirtschaftsbosse oder die Politiker, sondern sogar die anderen Linken, die nicht mitmachten bei der RAF. Die waren alles Feinde.
Und jetzt frage ich mich heute zum Beispiel, wo ist denn der Mut geblieben bei denen, die im Inneren der RAF waren und plötzlich war dieser Macho Bader, der große Zampano, weil er eine Pistole hatte und am ehesten damit umgehen konnte. Und alle haben sich unterworfen, hat er alle Frauen als Fotzen angesprochen, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, alle waren Fotzen. Wo ist denn deren Mut gewesen, als sie sich dem Bader unterworfen haben und nicht einfach gesagt haben, was fällt denn dir ein, du Arschloch?
Bader und die Art, wie er seine Frauen behandelte, erstens wusste man das nicht so genau und zweitens, es spielte keine Rolle. Dass er ein Arschloch war, wusste man, aber da sagte man, naja, der ist aber durch seine proletarische oder was auch immer Herkunft
militant
und kämpft und wir sitzen hier und quatschen nur. Und 68 war auch das Jahr der Niederschlagung des Prager Frühlings, der Sowjetpanzer in Prag. Und da trennten sich unsere Wege von denen einiger anderer Linker, die das gut hießen. Die das zwar mit Bauchschmerzen, wie man sagte, mit ideologischen Bauchschmerzen, aber letztlich doch richtig fanden. Warum? Weil ja sonst der Faschismus wiederkehrt. Mit diesem Totschlagsargument wurde alles zum Schweigen gebracht.
Und da fing dann auch diese seltsame Sache zwischen uns an und nur wenigen anderen, dass wir bei allen künftigen kleinen und großen, auch weltgeschichtlichen Auseinandersetzungen uns plötzlich auf derselben Seite der Barrikade wiederfanden. Und es ging immer darum, stimmst du jetzt zu, dass diese gewaltige Atomrüstung oder die Niederschlagung des Prager Aufstands oder das Zusammenschießen in Sarajevo, musst du dem zustimmen, weil deine sogenannte Vernunft dich dazu zwingt, dich auf diese Seite zu bringen? Nein, da haben wir immer gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Und da fand man sich plötzlich in einem Lager, in dem man gar nicht sein wollte. Ich habe damals das Argument erfunden, der Wetterbericht in der Bildzeitung kann wahr sein, obwohl ihn die Bildzeitung sagt. Ich muss schon aus dem Fenster schauen, ob es draußen regnet oder ob es schön ist. Ja. Es hatte sich ganz schnell eine Logik herausgebildet, dass es wichtiger war, in welche Gesellschaft ich mit einem Satz gerate, als die Frage, ob der Satz wahr ist oder nicht.
Ja, das war der sogenannte Beifall von der falschen Seite. Ja. Und da hat damals Heinrich Böll, der unser Verbündeter war, im Schriftstellerverband, übrigens auch Grass damals, Böll hat gesagt mit seinem Kölner Understatement, ja, haben Sie denn jemals Beifall von der richtigen Seite bekommen? Was ist das
überhaupt,
Beifall von der falschen Seite? Ja? Was mich bewahrt hat vor anderen Alternativen, die damals schon wenig wünschenswert waren, etwa RAF-Mitglied zu werden oder einer maoistischen Partei anzugehören, war auch einfach Bequemlichkeit und Egoismus. Ich wollte doch nicht einer idiotischen, schon damals haben wir das unter uns als idiotisch eingeschätzt, Organisation meine Identität oder sagen wir besser mein Ich aufopfern, um da zu funktionieren für zweifelhafte Ziele. Und das ist aber auch genau der Widerspruch zwischen Literatur und Politik. Politik hat zu tun mit Meinungen, sagen wir mal besser Standpunkten, die müssen auch irgendwie festgeschrieben werden, sonst machen Parteien keinen Sinn.
Während sich in Berlin die außerparlamentarische Opposition radikalisiert und in unterschiedliche Kampfgruppen spaltet, verlassen Peter Schneider und Hans-Christoph Buch die Bundesrepublik. Schneider reist nach Rom und nach Trento, eine Stadt, die ihm zur zweiten Heimat wird. Dort agitiert er an der Universität und lernt zugleich die nicht-akademischen Revolutionäre in den Arbeiterräten kennen. Italien erklärt ihn schließlich zur Persona non grata. Buch macht sich derweil auf die Suche nach seinen Wurzeln in Haiti und findet in den Folgen und Widersprüchen des Kolonialismus und Postkolonialismus ein Lebensthema. Sein Großvater hatte in Haiti Ende des 19. Jahrhunderts eine Apotheke eröffnet. Sein Vater wurde dort geboren. In seinem Band »Nächtliche Geräusche im Dschungel – Postkoloniale Notizen« blickt Buch zurück.
Kein Studium und keine Lektüre hatte mich vorbereitet auf das, was mich erwartete, als ich Ostern 1968 zum ersten Mal in Haiti aus dem Flugzeug stieg. Damit meine ich nicht den tropischen Faschismus von Papa Doc. Ich meine das schwer definierbare Gefühl, als Weißer durch die Straßen von Port-au-Prince zu laufen. Angestaunt von schwarzen Kindern und verfolgt von selbsternannten Guides, die mir den Weg zum nächsten Hotel oder Bordell zeigen wollten. Blanc, bam, you Dollar. Weißer, gib mir einen Dollar. Der Ruf gellt mir jetzt noch in den Ohren. Das Erstaunlichste war, dass mir keinerlei Aggressionen entgegenschlug, obwohl die Haitianer, deren Vorfahren aus Afrika verschleppt und versklavt worden waren, Grund genug gehabt hätten, mir böse zu sein, nach all dem, was Europäer und Nordamerikaner ihnen angetan hatten.
In meinen Büchern gehe ich meist aus von Reisen nach Afrika zum Beispiel, nach Haiti und schildere, was ich dort gesehen oder erlebt habe. Und da findet man schnell heraus, dass die Konflikte auch nicht alle auf die Kolonialzeit zurückgehen. Dass also die deprimierende Gegenwart in diesen Analysen nicht vorkommt und stattdessen eine Doktrin. Es ist nicht bloß eine Theorie, sondern eine Ideologie, die die Welt so darstellt, wie sie sein soll oder angeblich gewesen ist und nicht so, wie sie wirklich ist. Der postkoloniale Diskurs ist deshalb so ärgerlich, weil er mit Denkverboten und Sprachregelungen einhergeht. Und da ich selbst mal an Ideologien geglaubt habe, nämlich an die marxistische, bin ich da ein bisschen allergisch in diesem Punkt.
Was immer bei diesen ganzen Rassismusdebatten, Vorurteilsdebatten völlig vergessen wird, die Leute tun so, als wäre das angestrebte Ziel, dass wir uns alle mögen und verstehen, dass wir gegen niemanden Vorurteile haben, dass wir jeden so akzeptieren, wie er ist, als sei das das Natürliche. Das ist die höchste Kulturleistung, deren Menschen fähig sind. Dazu werden sie nur durch unerhörte Prozesse, Erziehungsprozesse, Einsichten, Erfahrungen gebracht. Und es ist das, was jede zivilisierte Gesellschaft eigentlich anstreben muss. Das viel Natürlichere ist die Furcht vor dem anderen, die Ablehnung des anderen. Und wer das leugnet, ist einfach ein Idiot. Das scheint mir eine vollkommene intellektuelle Verirrung zu sein, die hier stattfindet. Ich staune darüber, dass ich das überhaupt durchsetzen konnte, diese neue Identitätsverrücktheit. Wir sind eigentlich eher so groß und erwachsen geworden, dass wir uns immer wieder Identitäten lieber entledigt haben, als uns vergraben.
Ja.
Also ich würde erstmal sofort das Wort Identität ersetzen durch meinen eigenen Kopf. Ich habe nämlich gar keine Identität. Die Identität entwickelt sich, ich weiß gar nicht genau, was meine Identität ist. Meine Identität ist mir auch ziemlich wurscht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich, was ich selber denke, was ich aus bestem Gewissen und Untersuchung und Analyse des Problems für das Richtige halte, dass ich das nicht mehr sagen kann, weil ich gegen das Parteiprogramm verstoße. Und jeder Politiker muss an diese Grenze leider gehen. Es ist absurd, wenn er behauptet, er müsse das nicht. Das ist der Job. Er muss immer wieder verleugnen, was er selber denkt. Ja, deswegen bin ich kein Politiker geworden. So einfach ist das. Ich hatte schon die Wahl, ich bin ja aufgefordert worden von höchster Stelle, nämlich von Willy Brandt.
Ich war dabei.
Du warst ich dabei.
Ich kann es bestätigen, nicht weit von hier. Am Oliverplatz war so eine Art Hochhaus, ich weiß nicht, ob es das noch
gibt. Ja, das gibt es noch. Ja.
Da saßen wir oben mit Willy Brandt und Schiller, das war eine aufsteigende Größe in der SPD. Und da haben sie ihm als einzigem von uns, wir hatten alle für die SPD so kleine Wahlspots geschrieben, angeboten eine Parteikarriere. Und Gott sei Dank hast du Nein gesagt.
Das Misstrauen gegen Parteidisziplin, die Wertschätzung der Praxis gegenüber der Theorie und vor allem die Möglichkeit des eigenen Irrtums charakterisieren ab Ende der 60er Jahre das Denken von Peter Schneider. Nach knapp 3 Monaten als Industriearbeiter und abgesandter Agitator einer K-Gruppe wird Peter Schneider durch die Realität vom geraden Pfad der Revolution abgebracht. 1973 veröffentlicht er im Rotbuch Verlag die autobiografisch inspirierte Erzählung Lenz, ein lakonischer, auch melancholischer Abgesang auf die 68er-Bewegung.
Das ist natürlich ein Prozess gewesen. Ich glaube, das, was mir sehr gut getan hat, war diese Arbeit bei den Frauen bei Bosch. Denn da war ich noch in meinem agitatorischen Eifer und habe auch in den Pausen, Betriebspausen und so, habe ich diese Frauen versucht zu agitieren. Die mochten mich gerne, ich war denen irgendwie sympathisch, aber die haben mir klargemacht, also was du da uns alles erzählst und was du da haben willst, das kannst du dir in den Hut stecken. Das interessiert uns überhaupt nicht. Die haben mir klar gemacht, dass sie nicht auf einen wie mich gewartet haben oder auf einen wie uns, um sozusagen die richtige Erkenntnis über ihr Leben und über ihre Ausbeutung und über ihre Zukunft zu haben. Und das haben die gar nicht aggressiv getan, sondern es war einfach nonchalant und mit Sympathie. Und ich habe dort also mehr als woanders erkannt, dass ich auf einem Irrweg war.
Aus Peter Schneider, Lenz.
Ihr könnt nur allgemein in Begriffen sagen, was ihr hasst oder liebt. Ihr habt Angst davor, dass euch irgendetwas gefällt, weil ihr Angst habt, dass ihr dann nicht mehr kämpfen könnt. Da ihr die Ziele eures Kampfes immer nur von den Lippen eurer Gegner ablest, tritt nie eine Beruhigung ein, auch nicht, wenn der Gegner besiegt ist. Weil ihr nicht für euer eigenes Glück kämpft, verteidigt ihr auch nicht das Glück anderer Leute.
Der Lenz ist ja schon eine Kritik an diesen Kursbuchaufsätzen und an meinem damaligen Engagement. Ich habe das übrigens noch ganz ausdrücklich gemacht. Viel später habe ich auch diesen Aufsatz nochmal selber auseinandergenommen, was da richtig und was da falsch war. Und da war eben sehr viel, sehr falsch. Ja.
Ich meine, ich habe es in Rebellion und Wahn gelesen, dass du irgendwann auch gesagt hast, also diese Reise nach Italien, damals bist du ja, ich glaube, es war im Juli 68, bist du nach Rom, ja, zu Hans-Werner
Henze,
zu Rudi Dutschke, ja, der damals auch da war, dass dich diese Reise auch von dieser preußischen Strenge befreit
hat. Ja. Also sowohl was die Gebäude anging, diese, ja fast natürlich, aber es ist ja eine gebaute Schönheit in einer Stadt, diese maßvolle Schönheit. Es waren aber auch die Menschen, die so eine Lebenslust und Lebensfreude ausdrückten, die ich damals als eine Befreiung empfand. Ja. In meiner damaligen Situation, ich war ja in einer ziemlichen Verzweiflung, war das wirklich für mich wie eine zweite Geburt.
Kann man das nicht auch vergleichen mit einem anderen Kulturschock, den wir später erlebten, ich auch schon vorher, nämlich Amerika? Das hatte auch was Befreiendes und die Menschen waren optimistischer, fröhlicher.
Trauten dir was zu. Jedem, der reinkommt zur Tür, der kriegt erstmal 10 Punkte plus, statt 10 Punkte minus wie bei uns.
Ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Ja.
Wie ist es damals gewesen? Wir waren beide in Amerika?
Nicht zusammen.
Aber sehr oft, jeder von uns, ja.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right.
Josef Brodsky hatte mich eingeladen, der russische Dissident, der damals schon in New York lebte, seit Jahren. Ich hatte ihn in Brasilien kennengelernt auf einer Tagung des PEN-Kongress. Ich bin mit Enzensberger dann nach New York geflogen und Enzensberger berichtete, dass er nach negativen Erfahrungen in Kuba beschloss, seine Einsichten und Erlebnisse in Kuba nicht zu veröffentlichen, obwohl er schon alles aufgeschrieben hatte. Aus Angst vor Beifall von der falschen Seite, könnte man sagen. Da habe ich ihm widersprochen. Da haben auch Susan Sontag und Josef Brodsky und andere ihm widersprochen.
Aus Hans-Christoph Buch Stillleben mit Totenkopf.
Warum Susan Sontag mich zum Frühstück in ihr Haus einlud, weiß ich nicht mehr. »You performed quite well«, sagte Susan und blies in den aus ihrer Henkeltasse aufsteigenden, gekräuselten Rauch. Ich habe mir den Wortlaut gemerkt, weil ich das Verb »to perform« eher mit Rockstars in Verbindung brachte als mit Schriftstellern. Aber man lernt nie aus.
Bei Susan war ich zum Frühstück eingeladen und sie hatte noch nicht mal vernünftigen Kaffee im Haus. Und wie ich sagte, gehen wir doch rüber zu McDonald's, sagte sie, da war sie noch nie, was ich ihr nicht glaube. Die war auch sehr kokett. Zum Beispiel hat sie mich aufgefordert, in New York zu bleiben, mit dem Hinweis, in New York könne ich jede Art von Sex ausüben, der mir vorschwebt, das sei alles möglich. Und dabei hat sie maliziös gelächelt. Also das ist mir unvergesslich.
Lass uns vielleicht noch eine Sekunde bleiben bei Susan Sontag und Josef Brodsky. Du hast mit den beiden später, also nach dieser Konferenz in New York, ein Telegramm verfasst an Fidel Castro.
Wir haben lange diskutiert. Es ging um Valladares, einen Schriftsteller, der dort inhaftiert war. Und wie immer konnte man sich auf keinen Text einigen. Dann sagte Josef Brodsky, ich mache das, formuliere das jetzt und schrieb Kommandante Ausrufezeichen an Castro. Wollen Sie in die Geschichte eingehen als Tyrann oder Befreier? Lassen Sie Valladares frei, Tyrann oder Libertador. Und das wurde dann auch abgeschickt und der kam tatsächlich frei und war schon 2 Wochen später oder so in Paris, dann wo er von Mitterrand empfangen wurde, der sich übrigens sehr einsetzte, Präsident Mitterrand, für solche Dissidenten und inhaftierte Schriftsteller.
Manche raufen sich die Haare, manche seh ich hasserfüllt, manche seh ich in das Wolltuch des Schweigens eingehüllt. Manche hör ich abends jammern, was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was, an was, an was? Wartest du auf bessere Zeiten?
Staatliche Repressionen, Denk- und Schreibverbote sowie Inhaftierungen waren auch in einem anderen Staat des sozialistischen Lagers an der Tagesordnung, direkt vor Buchs und Schneiders Westberliner Haustür.
Wir haben uns privat getroffen, ich glaube, du warst auch dabei.
Natürlich war ich dabei.
Mit Hans-Joachim Schädlich und anderen. Biermann war nicht dabei, das wäre zu...
Christa Wolf auch nicht.
Biermann wäre zu riskant gewesen.
Schlesingers Wohnung hat uns mehrmals dazu gedient.
Schlesinger. Klaus Schlesinger war dabei und Jurek Becker.
Jurek Becker.
Und auch manchmal Volker Braun und Sarah Kirsch war eigentlich immer dabei. Und, das ist sehr wichtig, der war auch der Initiator Günter Grass. Und wir gingen darüber, haben uns gegenseitig vorgelesen, wurden beobachtet. Aber die Behörden waren machtlos, weil es private Treffen waren. Wir hatten schon gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir haben Texte vorgelesen und natürlich floss in die Diskussion über den Text immer auch was Politisches ein. Die hörten auf mit der Biermann-Ausbürgerung 76.
Und, du musst auch sagen, wie die aufhörten, weil sie jeden von uns früher oder später nicht mehr reingelassen haben. Das haben sie sehr geschickt gemacht. Sie haben nicht alle, die da teilnahmen, am selben Tag zurückgewiesen, sondern immer nur den einen und dann das nächste Mal den anderen, sodass daraus keine große Sache wurde. Aber am Ende hatten sie das erreicht. Es konnte keiner von uns mehr rüberfahren.
Wir hatten uns an die Mauer gewöhnt damals. Wir haben alle, jedenfalls unsere Generation, da mehrere Phasen durchlaufen, von der anfänglichen Empörung über den Mauerbau und der Sympathie für die Mauer-Untertunneler, mit denen auch Rudi Dutschke sympathisierte, dann zur Akzeptanz der Mauer und sogar der Satz, dass sie den Frieden gesichert hätte, fand auch Fürsprecher im Westen. Ich erinnere nur an Günter Gauss, der die ständige Vertretung leitete.
Der sagte doch, der große Fehler der Westdeutschen war, sie hätten die DDR innerlich noch nicht angenommen. Und da habe ich ihn beim großen Podium in Amerika gefragt, sind Sie denn der Meinung, dass die DDR-Bürger ihren Staat innerlich angenommen haben? Warum sollten wir das tun, wenn die DDR-Bürger selber ihren Staat innerlich nicht annehmen?
Sehr gute Frage. Jedenfalls, das Verhältnis zur Mauer änderte sich. Und dann kam ein Buch, eben Mauerspringer, raus. Das haben sogar die DDR-Literaturfunktionäre wie Hermann Kant wahrgenommen, das war was anderes.
Aus Peter Schneider, Der Mauerspringer.
Die Mauer im Kopf einzureißen, wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare Mauer braucht. Wir mögen uns noch so weit in unseren Wünschen von unseren Staaten entfernen. Wir können nicht miteinander reden, ohne dass der Staat aus uns spricht.
Das war nicht mit Schaum vor dem Mund geschrieben und trotzdem war es keine Rechtfertigung der Mauer. Das kann die Literatur leisten, ohne dass du jetzt zum DDR-Apologeten oder zum Ideologen geworden bist.
Ich habe einfach ein paar Wahrnehmungen, die ich machte, zusammengeführt und habe daraus Schlüsse gezogen. Dann sind mir so Bemerkungen aufgefallen von Leuten, die Zeuge waren, wie sich DDR-Jugendliche von der Polizei einfach nichts mehr sagen ließen und sich eher verprügeln ließen, als zu gehorchen. Auf einmal funktionierte diese Autorität nicht mehr. Und da gab es viele solche Anzeichen, aus denen ich einfach schloss, das Ding wird fallen. Und ja, das hat damals aber komischerweise niemand für möglich, also von den Oberen, deren Job das ist, das zu beobachten.
Wir haben 1988 ein Treffen organisiert, Schriftstellertreffen, ein Traum von Europa in West-Berlin, ein Jahr vor dem Mauerfall, mit prominenter Beteiligung, Susan Sonntag, Harry Mulisch aus Holland und Lars Gustafsson aus Schweden, Jörgi Konrad aus Ungarn
und viele andere. Und ich habe jetzt nochmal die Texte nachgelesen, die Reden, die da gehalten wurden. Mir wurde fast schwindlig. Wir haben wirklich Geschichte geschrieben. Wir, du und ich, denn wir haben das organisiert gegen große Widerstände anfänglich. Wir haben da eine Tagung zustande gebracht, wo nicht nur hochintelligente Reden gehalten wurden und Texte geschrieben, sondern auch der Fall der Mauer de facto vorausgesagt wurde, ein Jahr zuvor. Ja. Und am Schluss schickten wir ein Telegramm, fast von allen unterschrieben, an Gorbatschow und an Reagan.
Aus Rowohlt Literaturmagazin Nummer 22. Offener Brief. An die Regierungschefs aller Unterzeichnerstaaten des Helsinki-Abkommens. Berlin, 29. Mai 1988.
Wir, eine kleine Gruppe von Schriftstellern aus verschiedenen Ländern, möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen aus Anlass des Gipfeltreffens in Moskau einige Fragen vorzulegen. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass die Überwindung der Spaltung Europas auf die Tagesordnung der Politik gehört? Finden Sie nicht auch, dass die fortdauernde Teilung dieses Kontinents inzwischen anachronistisch geworden ist? Als Schriftsteller und Leser sind wir besonders auf die Gedankenfreiheit angewiesen, auf die Abschaffung von Zensur und von jeder Kriminalisierung der literarischen Tätigkeit. Bitte antworten Sie uns.
Du kannst sie wirklich an einer Hand abzählen. Die Schriftsteller im Westen, die uneingeschränkt für die Wiedervereinigung waren. Und dasselbe gilt, die andere Hand kannst du nehmen, um für den Osten zu sagen, sie waren eindeutig für die Wiedervereinigung oder auch nur für freie Wahlen. Für freie Wahlen waren doch eine ganze Menge. Aber ich war auch bis zum Schluss, eigentlich fast zum Schluss, gegen die Wiedervereinigung. Ich bin erst durch Monika Marun ein paar Wochen vor dem Mauerfall umgestimmt worden. Hab dann
ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer gemeinsamen Zugreise.
Ja, so war das.
Peter Schneider, der 9. November 1989 aus 10.000 Kilometer Entfernung betrachtet. Taz vom 14. November 1991.
Mitte Oktober 1989 ergab es sich, dass ich mit 500 anderen Schriftstellern in einem Zug saß, der von Montreal nach Toronto fuhr. Monika Maron wies mir nach, dass meine Argumente Glaubensartikel waren, die sich auf einen nie überprüften Konsens stützten. Und dann legte sie los. Ihr wollt doch nur eure Penthouse-Wohnungen, eure Autobahnen, eure Mercedes für euch behalten. Während ihr in der Toskana Ferien macht, sollen wir hinter der Mauer für den Faschismus büßen und über den Weltfrieden wachen? Was fällt dir? Was fällt euch ein?
Grasch hat ja die merkwürdige Idee gehabt, man hätte die Teilung noch länger aufrechterhalten sollen und dann einen Staatenbund. Und das, während der DDR die Menschen wegliefen und nur die Westmark haben wollten.
Das war krasser Größenwahn.
Da hat er, ich habe dann in der Diskussion im Pen-Club ihm widersprochen und habe gesagt, es gibt ja auch das Möglichkeitsfenster in der Geschichte und Politik, das nur kurz geöffnet ist. Da war er ganz wütend. Und besonders hat ihn geärgert, das hat, glaube ich, Augstein zu ihm gesagt, der Zug ist abgefahren.
Ja, ja.
Dass er sich auf dem Abstellgleis befand. Das hat ihn geärgert. Ja. Er war sowieso kein großer Intellektueller.
Nein.
Und doch hatte er einen guten Kern.
Ja, aber das will ja eben heute kaum jemand mehr wissen. Und ich finde es doch sehr wichtig, dass man sich, auch wenn man sich irrt, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist eigentlich, der gehört zum Beruf von Intellektuellen. Wir alle waren, und Krass war der Vorsprecher dieser falschen Lehre der Geschichte, wir alle waren davon überzeugt, dass die Mauer, die Teilung Deutschlands und Europas eine Folge des Hitlerkrieges war Und dass wir also für diese Schuld des Nazifaschismus büßen mussten in Gestalt der Teilung. Muss man sich mal vorstellen, intelligente Leute wie wir haben dich so idiotisch in die Irre gedacht.
Während der sich überschlagenden weltpolitischen Neuordnung in den 90er Jahren überholt die Realität die literarische Reflexion und auch liebgewonnene Überzeugungen. Hans-Christoph Buch zieht daraus Konsequenzen für sein Selbstverständnis als Autor. Aus Hans-Christoph Buch, Blut im Schuh.
Es gibt existenzielle Herausforderungen, denen sich ein Autor stellen muss, wenn er etwas über sich selbst und die ihn umgebende Welt herausfinden will, was er nicht schon vorher gewusst hat. Ich rede von Grenzsituationen wie Geburt und Tod, Gefängnis und Exil, Folter und Krieg, die man, weil die Einfühlung versagt, nicht zu Hause am Schreibtisch nachvollziehen kann, sondern nur, indem man sich von seinem Schreibtisch entfernt. Die Literatur hat das zu allen Zeiten getan.
Hans-Christoph Buch begibt sich auf eine Spurensuche nach der postsozialistischen, vor allem der postkolonialen Wirklichkeit. Seine literarischen Fähigkeiten stellt er verstärkt in den Dienst der Wahrnehmung, nicht in den der Vorstellungskraft. Er bereist als schreibender Beobachter Krisengebiete in Afrika und Asien, begleitet später auch Außenminister und Bundespräsidenten, unter anderem Horst Köhler, auf offiziellen Delegationsreisen. Hans-Christoph Buch, offener Brief an den Bundespräsidenten Horst Köhler, Frankfurter Rundschau vom 24. April 2008.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, es geht um den Staatsbesuch, den Paul Kagame, der Militärherrscher von Ruanda, in diesen Tagen in der deutschen Hauptstadt absolviert. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Ruandas Regierungsarmee, will sagen die von Paul Kagame kommandierte Ex-Befreiungsfront, das Feuer auf 80.000 wehrlose Zivilisten eröffnete. Hutu-Flüchtlinge, die zusammengefercht auf einem Areal von der Größe eines Fußballplatzes ohne Wasser und Nahrung vegetierten. Das war am 22. April 1995 im Lager Kibeho im Süden Ruandas. Ich verlange nicht, Paul Kagame auszuladen. Das wäre unrealistisch. Aber ich möchte Sie bitten, verehrter Bundespräsident, wenigstens eine der in diesem Brief aufgeworfenen Fragen im Gespräch mit Ihrem Besucher zur Sprache zu bringen. Damit wäre schon viel erreicht.
Das war jedes Mal grotesk, weil man ein ganz anderes Bild von diesen Ländern bekommt, wenn man nur auf offiziellen Empfängen in Ministerien oder auf Podien sich bewegt. Und die Wirklichkeit rauscht draußen vorbei. Das ist eine Blase, die die Außenwelt verzerrt widerspiegelt.
Das ist eine große Stärke von Christoph. Das Entscheidende ist, dass du, wenn du am Ort bist, an einem Ort, über den sich alle streiten und alle sofort Meinungen haben, ist, dass du lernst, erstmal keine Meinung zu haben.
Peter, du hast auch mal geschrieben, dass nichts dein Weltbild so sehr umgestoßen habe wie dein Besuch in Sarajevo 1994. Was ist da passiert?
Das war also zum ersten Mal, dass ich habe ja den Krieg als Kind erlebt und das ist ein sehr intensiv, das sind eigentlich meine frühesten Erinnerungen. Also fahrende Züge, die auf offener Strecke halten und alle stürzen raus aus den Zügen und Tiefflieger und Bomben und sowas. Aber das war der erste Krieg, den ich als Erwachsener wieder erlebt habe. Christoph hat viel mehr solche Erfahrungen gemacht. Für mich war völlig klar, hier passiert ein ungeheures Massaker. Eine zivile Bevölkerung wird systematisch in kleinen Dosen jeden Tag 30, 40 Tote,
von den Hügeln rundherum,
von Scharfschützen und so weiter. Und hier ist eine Stadtbevölkerung, eine multikulturelle Stadtbevölkerung, die überhaupt keine Waffen hat, sich nicht wehren kann und so weiter. Und dann plötzlich auch auf dem Marktplatz kommt dann so ein Schrapnell und mäht gleich 80 Leute um. Und alle hatten ja darüber schon Meinung und so weiter. Und ich habe nur eine Meinung gehabt. Hier hilft nur eins, eine militärische Intervention des Westens. Und das war für mich neu. Also ich musste zugeben, es gibt Konflikte, die mit Diplomatie schlicht und einfach nicht zu lösen sind. Und das war für mich eine enorme Umkehr. Und ich weiß, dass dass ich da, ich habe ja diese Artikel geschrieben, ich habe da sehr viele meiner Lenz-Leser verloren.
Das ist nur, klar. Das war damals, glaube ich, auch tatsächlich die Meinung. Joschka Fischer hat gesagt, wir haben auch gesagt, nie wieder Auschwitz. Und damit hat er ja eigentlich dann auch die Intervention.
Ja, und mit dem habe ich mich, weiß noch genau, ich habe das ja 94 gesagt, er hat das 98 gesagt, 4 Jahre später. Ich hatte mich aber 94, 95 habe ich im Frankfurter Römer, war so eine Zusammenkunft von 68ern, habe ich eine Rede gehalten und habe genau das, meine Ansichten dort vorgetragen. Und Joschka Fischer hat mir damals gesagt, ja, wir sollten mal miteinander reden. Er hat genau das dann gemacht. Er hat so lange gewartet, bis er mit viel Mühe zumindest eine Minderheit seiner Partei auf diese, seine neue Linie gebracht hat. Ja. Und das habe ich ihm hoch angerechnet. Bis heute rechne ich ihm das hoch
an. Ich muss eine Frage noch stellen. Kann man mit einem Politiker befreundet sein?
Ich habe das ja versucht mit Herrn Schröder. Und ich war mit ihm befreundet. Also
ihr habt Tennis gespielt.
Wir haben Tennis miteinander gespielt. Wir haben viele Flaschen Rotwein zusammen geleert. Und er hat mich mal sogar in einem Zeitinterview als einen seiner besten Freunde bezeichnet. Ich habe das für möglich gehalten. Aber ich muss nachträglich sagen, dass ich auch sehr enttäuscht bin von Gerhard Schröder. Also ich will gar nicht so weit denken, dass er von mir enttäuscht ist. Da bin ich nicht so wichtig. Aber ich kann es ihm einfach nicht verzeihen, wie er mit dieser Figur von KGBs Gnaden namens Putin echt befreundet sein kann und noch nie es fertiggebracht hat, auch nur ein kritisches Wort in Sachen Nawalny zu sagen. Da wurde er neulich mal gefragt, was sagen Sie zu Nawalny? Ja, das ist ja ein Medienereignis. Da war der gerade fast vergiftet worden, ja. Und das sage ich also richtig mit erstmal ungläubig und dann mit tiefem Ingrimm.
Sechs Jahrzehnte hinterlassen Spuren in Werk, Weltsicht und auch in der Seele eines Autors. Dazu gehören nicht nur die eigenen Irrtümer, sondern auch die Narben, die die Zeit hinterlassen hat. Es ist spät geworden an diesem Abend, aber eine Frage an Hans-Christoph Buch steht noch im Raum.
Du hast ja viele Reisen unternommen und eine gewisse Zeit lang ja auch tatsächlich in sehr viele Krisengebiete bist du gereist, ob das Haiti war, ob das Jugoslawien war, Ruanda war, Tschetschenien war, viele afrikanische Staaten. Und das waren ja nicht nur Krisengebiete, das waren auch Massaker. Wenn man Zeuge wird von so einer brutalen Gewalt und von Menschen, die diese Gewalt eben auch ausüben, was macht das mit einem? Wie lebt man damit?
Das hat mich traumatisiert, aber das Interessante war, der Literaturbetrieb hat davon keine Kenntnis genommen. Da hieß es nur, der ist jetzt Journalist geworden. Das war so ungefähr das Dümmste, was man dazu sagen konnte. Denn ich hatte nicht den Ehrgeiz wie Journalisten, aber auch nie diesen Auftrag gehabt, über die Tagesaktualität zu berichten, sondern Hintergrundberichte zu schreiben über Ruanda, über Kambodscha und so weiter, Tschetschenien. Echo im Kollegenkreis null. Das hat mich aber tief enttäuscht und sogar ein Stück weit verbittert, dass man nicht erkannte, du hast Orwell erwähnt, dass ich in diese Fußstapfen treten wollte und eine Erfahrung machen, die man zu Hause am Schreibtisch nicht machen kann.
Naja, man kann aber schon dich fragen, wenn man solche Erfahrungen in solcher Intensität macht wie du, gibt es da nicht den Reflex zu sagen, nee, also da fahre ich jetzt nicht auch noch hin. Also ich habe schon so viele solche Reisen gemacht. Das muss ich jetzt nicht auch noch wissen.
Ja.
Was war das in dir, das dich immer wieder sozusagen aus dem Sessel geholt hat und in diese wahnsinnigen Extremsituationen getrieben hat? Es ist ja fast wie ein Sog in deinem Werk, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst und willst.
Das war wie eine Sucht. Zeitweise. Ich hatte schon in Haiti ein Massaker erlebt aus nächster Nähe. Bei der Wahl 1987, da wurden vor meinen Augen Menschen getötet. Dann war ich in Nairobi, das war der erste Anschlag von Al-Qaida, damals wusste niemand, was das ist, wo ich mitgeholfen habe, Leute aus dem Trümmern der amerikanischen Botschaft zu bergen.
Es hat über 200 Tote hat es da gegeben. Hm? Weit über 200 Tote gab es ja.
Es hieß immer, vielleicht kommen wir damit zum Schluss, wenn du im Auto fährst und da sind Minen und so, auf keinen Fall in die Büsche gehen, wenn du pinkeln musst. Du gehst hinters Auto, denn da, wo es vorbeigefahren ist, da ist keine Mine. Da kannst du pinkeln, denn sonst haben wir nicht nur, bist du nicht nur verletzt, verlierst ein Bein, da müssen wir uns auch noch um dich kümmern. Und dann wird vielleicht noch einer ein Bein verlieren beim Versuch, dich rauszuholen, wenn du um Hilfe rufst.
Also so. Ja, viel Spaß, viel Spaß. Ja.
So, ne?
So, jetzt hole ich noch eine Flasche rein.
Das war's, ja. Wir machen Schluss, denke ich.
Der lange Weg zur Wahrheit. Hans-Christoph Buch und Peter Schneider über 6 Jahrzehnte Literatur und Politik. Von Cornelius Wüllenkämper. Sprecherin Cornelia Schönwald. Zitator Markus Hoffmann. Ton Christoph Richter. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.